Wenn ich richtig informiert bin, haben die Kinder von 2,5 bis 5 jetzt die Ehre und das Glück, mit Lasse und Lydia in die Kinderbetreuung zu gehen, da ihre eigene Geschichte zu hören. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und Freude dabei. Während jetzt noch die Kinder rausgehen, erzähle ich noch eine Geschichte vor der Predigt. Ich habe die ersten zehn Jahre meines Dienstes immer an Ostern auf der Osterkonferenz verbracht. Nicht in Gunzenhausen, sondern in Rathen, Sächsische Schweiz. Alles ein bisschen kleiner und beschaulicher, so 150 bis 200 Jugendlicher. Und der Höhepunkt für mich war immer, fast alle Jugendlichen sind an Ostersonntag morgens um 5 aufgestanden und wir sind auf die Bastei aufgestiegen. Wer das kennt, Bastei, das ist eine Felsenburg über dem Elbtal, wunderschön, ganz schön steil da hoch. Und dann standen wir da oben und sobald die Sonne den Horizont erreicht hat, aufgegangen ist, dann kam dieser Ostergruß. Ich bin nicht kirchlich aufgewachsen, Liturgie ist mir ziemlich fremd, aber diese Momente, wenn da die Sonne über dem Elbtal aufgeht und man diesen Gruß zugesprochen bekommt, seitdem ist er was ganz Besonderes für mich. Und obwohl Günther ihn eben schon mal gesagt hat, sage ich ihn jetzt einfach nochmal. Und ich bitte euch kräftig zu antworten, weil das, was wir da feiern, ist eine echte Macht. Der Herr ist auferstanden. Amen dazu. Der 5.9.1988 ist ein ganz wichtiger Tag für die Bewohner der Gemeinde Neuendorf in der Wilstermarsch in Schleswig-Holstein. Wisst ihr warum? An diesem Tag hat das Innenministerium des Landes offiziell bestätigt, dass die Gemeinde Neuendorf offiziell an der tiefsten Landstelle der Bundesrepublik Deutschland liegt. Nämlich genau 3,54 Meter unter dem Meeresspiegel. Ganz schön tief unten. Darüber können natürlich die Anwohner des Toten Meers in Israel nur müde lächeln. Ja, die wohnen nämlich 408 Meter unter dem Meeresspiegel, also zwar auf Land, aber das Meer wäre eigentlich woanders. Ne? Und das ist damit der tiefste Punkt des Festlandes, den es auf der Erde gibt. Das ist wirklich ganz tief unten. Wenn es aber Bewohner des Marianengrabes gäbe, also die gibt es nicht, aber wenn es sie gäbe, dann könnten die über diese Zahl nur schmunzeln. Denn der tiefste Punkt der Erde liegt unter Wasser. Das ist der Challenger Deep und der ist mit etwa 10.917 Metern der am tiefsten gelegene Punkt der Erdoberfläche. Das ist wirklich ganz tief unten. Jetzt müsste hier eigentlich ein ganz seltsames Thema stehen, genau. Jesus und der Osterwal. Ein etwas ungewöhnliches Thema unseres Gottesdienstes zu Ostersonntag. Wobei, ganz tief unten hätte auch gepasst. Aber darüber haben sich Leute jetzt wirklich den Kopf zerbrochen vorher und allein da schon hat es sich gelohnt. Wir erleben heute einen Mann, der ganz, ganz unten angekommen ist. Im wörtlichen Sinne, aber auch im sozialen Sinne. Wir feiern heute Ostern. Das war nicht zu überhören bei den Liedern, es war nicht zu nicht bemerken beim Eingang. Jeder hat jedem irgendwie frohe Ostern gewünscht. Wir hatten den Ostergruß gerade nochmal. Und dann komme ich mit einer Geschichte aus dem Alten Testament, wo Jesus nicht vorkommt. Noch nicht mal ein klassischer Text, den man irgendwie nochmal auf Ostern biegen könnte. Und doch eignen sich dieser Text und dieses etwas komische Thema sehr, sehr gut für unser Osterfest. Ihr werdet gleich sehen, warum. Und ich weiß nicht, wer es von euch gemerkt hat, wir hatten in den letzten 3 Tagen hier eine Mini-Predigtreihe. Denn die Predigt am Karfreitag und heute, die Titel gingen beide mit demselben Ding los. Von Anfang an geplant. Und das ist uns ganz wichtig, dass beides zusammengehört. Dass wir hier Ostern feiern, das ist kein Zufall. Das ist keine christliche Umdeutung eines heidnischen Festes, sondern es ist ein von langer Hand geplantes Handeln Gottes. Das, was da am Karfreitag passiert ist und was am Ostermorgen seinen Abschluss findet, das war von Gott so gewollt, für uns. Und das war nicht ganz spontan mal eben so, sondern schon Jahrhunderte vorher festgelegt. Wahrscheinlich schon zum Anbeginn der Schöpfung. Und unser Text heute aus Jona 2, der zeigt uns das. Der Prophet Jona, der lebte und wirkte unter König Jerobeam II., also im 8. Jahrhundert vor Christus. Und schon zu diesem Zeitpunkt war Gott klar, was da einige Jahrhunderte später in Jerusalem auf Golgatha passieren würde, passieren musste. Denn das, was Jona passiert ist, deutet schon auf das hin, was bei Jesus Wirklichkeit wurde. Es geht heute also um Jona, mit vollem Namen Jona ben Amittai. Der wirkte im Nordreich Israels im 8. Jahrhundert, wie schon gesagt, also relativ kurz nach der Teilung Israels in zwei Reiche. Und eines Tages ergeht der Befehl Gottes an Jona, nach Ninive zu gehen und ihnen zu sagen, dass Gott die Nase gestrichen voll von ihnen hat. Von ihrem gottlosen Verhalten. Und er sagt, sag denen mal, ich mach die Stadt platt. Und das war zugegebenermaßen ein echt übler Auftrag. Ninive war eine Großstadt im Herzen des Assyrischen Reiches. Und die Assyrer waren, sagen wir es vorsichtig, nicht die besten Freunde der Israeliten. Da galt Gottes Wort gar nichts. Und diese Stadt muss ein echter Moloch gewesen sein. Die kam direkt nach Sodom und Gomorra. Und in diese Stadt, mitten unter Feinde zu gehen und ihnen zu sagen, übrigens, unser Gott, an den ihr gar nicht glaubt, der findet euch total doof. Und er findet das, was ihr tut, noch viel döver. Und der wird euch zerstören, nur dass ihr es wisst. Ist nicht die schönste Botschaft. Die Wahrscheinlichkeit, da mit heiler Haut wieder rauszukommen, war menschlich gesprochen äußerst gering. Denn Jona sollte nicht Umkehr predigen. Das wird in manchen Kinderbibeln immer so ein bisschen geschönt. Das, was der predigen soll, ist knallhartes Gericht. Gott wird euch vernichten. Jona hat verständlicherweise keinen Bock auf diesen Job und läuft los in die entgegengesetzte Richtung. Nach Joppe und da auf ein Schiff, das ihn nach Tarsis bringen soll. Und Tarsis war, entschuldigt meine Ausdrucksweise, damals so der Arsch der Welt. Das war das, also wenn Gott irgendwo nicht ist, dann da. Das war so das, wo eigentlich gar nichts mehr war. Da war der Einflussbereich Gottes vielleicht noch am geringsten. Aber dann zeigt Gott, wer er ist. Eben keine lokale Gottheit, die sich irgendwie auf ein Gebiet, auf ein Fachgebiet begrenzen muss, sondern der hat überall die Macht. Mitten auf dem Meer packt er einen kolossalen Sturm aus, der das Schiff, auf dem Jona sitzt, in arge Bedrängnis bringt. Und der kapiert sofort, dass es um ihn geht. Und er geht freiwillig über Bord, um die Besatzung zu retten. Und dann setzt der Predigtext ein, den ich euch jetzt vorlesen will. Hier kommt Jona 2 nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Der Herr ließ einen großen Fisch kommen, der Jona verschlang. 3 Tage und 3 Nächte war Jona im Bauch des Fisches. Dort betete er zum Herrn, seinem Gott. Ich schrie zum Herrn, als ich nicht mehr aus noch ein wusste, und er antwortete mir in meiner Not. Ich war dem Tode nahe, doch du, Herr, hast meinen Hilferuf gehört. In die Tiefe hattest du mich geworfen, mitten ins Meer. Rings um mich türmten sich die Wellen auf. Die Fluten rissen mich mit und spülten mich fort. Ich dachte schon, ich hätte mich aus deiner Nähe verstoßen und ich würde deinen heiligen Tempel nie wiedersehen. Ja, die Strudel zogen mich in die Tiefe, bis ich fast ertrank. Seetang schlang sich mir um den Kopf. Bis zu den Fundamenten der Berge sank ich hinab in ein Land, dessen Tore sich auf ewig hinter mir schließen sollten. Aber du, Herr, mein Gott, hast mich heraufgezogen und mir das Leben neu geschenkt. Als ich schon alle Hoffnung aufgegeben hatte, dachte ich an dich und mein Gebet drang zu dir in deinen heiligen Tempel. Wer sein Heil bei anderen Göttern sucht, die ja doch nicht helfen können, verspielt die Gnade, die er bei dir finden kann. Ich aber will dir Danklieder singen und dir meine Opfer darbringen. Was ich dir versprochen habe, das will ich erfüllen. Ja, Herr, ja, der Herr allein kann retten. Da befahl der Herr dem Fisch, Jona am Meeresufer auszuspeien. Wie die Geschichte weitergeht, ist für unsere heutige Predigt nicht von Belang. Ich empfehle euch trotzdem, sie euch zu Hause mal in Ruhe anzugucken, zu lesen. Eine sehr witzige Geschichte. Muss man sich, ja, lohnt sich Gottes eben immer mal wieder so ganz anders. Aber für heute schauen wir uns jetzt mal in 3 kurzen Schritten diesen Text an und schauen, was Jona und dieser Fisch mit Jesus und mit Ostern zu tun hat. In meiner Einleitung habe ich ja schon diese geografische Tiefe aufgegriffen, die manche Orte so mit sich bringen können. Und ich vermute, dass sich Jona nicht vorstellen konnte, jemals so tief zu sinken wie in diesem Fisch. Er war geografisch gesprochen in tiefster Tiefe. In der deutschen Sprache gibt es ja auch diese Wendung, wie tief bist du denn gesunken? Ja, und das bezieht sich logischerweise nicht auf Fahrten mit einem U-Boot, sondern das ist mehr so sozial gemeint, bildlich, dass man am Tiefpunkt seines Lebens angekommen ist, dass man Dinge tut, die vorher undenkbar waren, dass man sich auch für nichts mehr zu schade ist, wofür man früher vielleicht noch nicht mal mehr reden wollte. Für mich ist da immer ein sehr eindrückliches Beispiel, wenn man mal in der deutschen Großstadt am Bahnhof eine Straße zu früh oder zu spät abbiegt und aus Versehen in dieses Viertel kommt, die die Drogenumschlagplätze sind. Und man diese Menschen sieht, die da sind, die da ihr Leben fristen, da werde ich immer sehr, sehr traurig, wenn man sieht, wie kaputt Menschen sein können. Das ist wahrscheinlich ganz tief unten angekommen. Und auf Jona trifft eben beides zu. Nicht nur war er im Fisch unter dem Meeresspiegel, tiefer als er am Land jemals hätte sinken können, er war auch am Tiefpunkt seines Lebens angekommen. Er, der Mann Gottes, geachtet, gefragt, bewundert, der war vor Gott weggerannt, geflohen. Er wird von Gott eingeholt und opfert sich, geht freiwillig in den Tod, um die unschuldige Schiffsbesatzung zu retten. Und dann kommt dieser Fisch und verlängert sein Leid. Er sitzt fest im Bauch eines Fisches, ganz unten. Sein Leben ist vorbei. An Karfreitag hat Jesus eine Tiefe durchlitten, gegen die Jonas Tiefe wie ein Kindergeburtstag aussieht. Rein geografisch ist Jesus erhöht am Kreuz, klar. Aber eigentlich ist er ganz unten angekommen. Auf der einen Seite sozial. Das Kreuz war eine Schandstrafe. Damit hat der Hingerichtete nicht nur sein Leben verloren, sondern auch seine gesamte Achtung, seine gesamte Würde. Die Menschen haben ihn verspottet, haben sich enttäuscht von ihm abgewandt. Er, der noch gerade eben mit Hosianna-Rufen wie ein König in Jerusalem empfangen worden ist, erleidet den schmachvollsten Tod, den man sich vorstellen kann. In 5. Mose 21, Vers 23 heißt es, so soll sein Leichnam nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn am selben Tage begraben, denn ein Aufgehängter ist verflucht bei Gott. Verflucht bei Gott, verflucht bei den Menschen. Aber es geht noch weiter. Die Dimension bei Jesus war noch viel weitreichender. In Matthäus 27, 46 wird berichtet, dass Jesus schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dort am Kreuz endet die Beziehung zwischen Gott und Jesus. Diese einzigartige, diese nie zuvor dagewesene Verbindung zwischen Jesus und dem Vater. Gott verlässt Jesus. Ich habe das immer gelesen, naja, da war halt irgendwas, dann waren sie auseinander. Nein, Gott geht aktiv von Jesus weg. Jesus ist im wahrsten Sinne des Wortes Gott verlassen, weil sich unsere Schuld, weil sich meine Schuld zwischen ihn und Gott schiebt. Jesus, der von Anbeginn der Zeit immer in einer nie dagewesenen Nähe und Enge zu Gott war, ist alleine, von Gott verlassen, getrennt. Tiefer kann man nicht sinken. Schaut euch diese Welt an. Schaut euch diese Welt an mit allem Bösen, mit all ihrer Sünde, mit all ihrer Schuld, mit dem ganzen Mist, was hier jeden Tag passiert. Und das ist eine Welt, aus der sich Gott nicht zurückgezogen hat. Wie muss ein Ort aussehen, wo Gott nicht ist? Das kann ich mir nicht vorstellen. Und da war Jesus. Tiefer unten, weiter weg geht nicht. Jesus geht in diese Tiefe, wie es von Jona vorhergesagt wird. Für mich, für dich. Sind wir uns dessen bewusst? Leben wir daraus, dass Jesus in diese Tiefe gehen musste, damit wir es nicht tun müssen? Und dann passiert was Unglaubliches, was Unfassbares bei Jona. Der setzt sich nicht hin in diesem Fisch und heult, sondern er singt ein Lied, ein Danklied. Denn unser Predigttext, den ich eben vorgelesen habe, das ist ein Psalm. Wenn wir an Psalmen denken, dann ist unsere erste Assoziation meistens die Psalmen halt in der Bibel, die da mittendrin stehen, diese 150 Lieder, diese Sammlung. Aber die Bibel hat eine ganze Menge Psalmen mehr zu bieten. Im Neuen Testament gibt es welche, im Alten Testament und eben hier im Buch Jona. Und wenn man sich dieses Kapitel mal anguckt und dann die Psalmen, merkt man, dass es ganz ähnlich klingt wie ein Dankpsalm. Die Worte sind ähnlich, der Aufbau ist ähnlich. Wir finden hier nicht nur ein Lied, wir finden hier ein Danklied. Und das in dieser Situation, ihr erinnert euch, ganz tief unten. Von Jesus ist kein Danklied, kein Dankpsalm überliefert in seiner tiefsten Stunde. Wohl aber wendet er sich auch in der tiefsten Tiefe an seinen Herrn. In deine Hände lege ich meinen Geist. Auch hier gleicht Jesus diesem Vorbild Jonas. Und mich fordert dieses Verhalten von Jonas total heraus. Was ist meine natürliche Reaktion, wenn es mir schlecht geht? Wegrennen, schimpfen, klagen, jammern, aber nicht Lobpreis, nicht Dank, nicht Jubel. Aber Jona zeigt uns hier, dass das vielleicht doch die richtige, die angemessene Reaktion ist. Ich durfte heute diese Woche mal wieder Junior spielen. Ich war im Seniorenkreis immer wieder mit Abstand der Jüngste. Das war sehr nett, mit sehr leckeren Kaffee und Kuchen. Und wir haben darüber geredet, wie würde denn das mal im Himmel sein? Und mich hat ein Zeugnis eines älteren Herrn sehr bewegt. Er hatte einen Unfall und lag mehr oder weniger gelähmt im Krankenhaus. Konnte sich nicht bewegen und konnte vor allem auch nicht schlafen vor lauter Schmerzen. 4 Nächte lang. Und dann erzählte er, dass diese Nächte die Momente in seinem gesamten Leben waren, wo er Gott so nah war wie niemals zuvor und niemals danach. Wo er beten konnte, stundenlang, ohne dass es anstrengend gewesen wäre oder langweilig am Ende. Wo er sich so geborgen fühlte und Gott so nah wie noch nie. Wo er Gott in einer Tour danken konnte. Gelähmt, auf dem Bett, mit lauter Schmerzen. Und das hat mich tief beeindruckt. Und es beeindruckt mich genauso, wie mich Jona beeindruckt. Und ich will mir das heute an Ostersonntag, wo wir wissen, wie sich diese Tiefe entwickelt, ja, wo wir wissen, wo es hingeht, zum Vorbild nehmen. Ich will Gott loben. Ich will ihm danken. Auch wenn es sich nicht so anfühlt, als wollte ich das jetzt. Aber unser Text enthält noch was neben diesem Psalm, nämlich eine Prophetie. Das überliest man so schnell. Wenn ich Prophetie höre, dann denke ich immer so an Orakelsprüche, so an eine ganz präzise Voraussage der Zukunft. Aber biblische Prophetie funktioniert auch anders. Habt ihr die Prophetie entdeckt? Ich lese sie euch nochmal vor. 3 Tage und 3 Nächte war Jona im Bauch des Fisches. Das ist eine Prophetie. Jesus bezieht diese Aussage aus Jona 2 in Matthäus 12 nämlich auf sich. Dieses Verschlucktwerden, dieses Herabsinken in die Tiefe und dieses nach oben ins Licht kommen ist ein Bild für den Tod und die Auferstehung Jesu, sagt er selbst. Und damit hat sich das Wort des Herrn erfüllt. So kommt Neues und Altes Testament zusammen. Das, was wir hier lesen, ist mehr als eine nette Geschichte. Das ist mehr als ein Stück Weltliteratur. Und wenn man sich die Kommentare zu diesem Text anguckt, dann gerade so aus der liberalen Seite wird dann gestritten, ob diese Geschichte überhaupt so passiert sein kann und ob das nicht nur eine Metapher ist. Das ist vollkommen egal, weil das, was da passiert ist, ist mehr als eine Geschichte. Da steckt mehr dahinter. Es ist ein Teil des Heilsplanes Gottes, den er uns hier aufzeigt. Er zeigt uns, dass das, was mit Jesus geschehen ist, kein Zufall war, sondern von Gott von langer Hand geplant. Und das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt, gerade an Ostern. Denn das Fest, was wir heute feiern, ich habe das eben schon gesagt, ist kein Zufallsprodukt. Kein, gerade noch mal gut gegangen mit Karfreitag, haben wir die Kurve noch mal bekommen. Sondern von langer Hand geplant, weil Gott die Kontrolle hat. Und das möchte ich mir im letzten Punkt jetzt noch mit euch ansehen. Wenn wir nämlich beide Geschichten angucken, sowohl Jona als auch die Ostergeschichte, merken wir, dass Gott jederzeit die absolute Kontrolle hat. Schon von der ersten Schritt der Flucht des Jona war klar, dass er Gott nicht entkommen würde. Ich befürchte, Jona war es auch klar. Aber Gott war es auf jeden Fall klar. Und man kann unserem Herrn durchaus einen gewissen Hang zur Dramatik unterstellen. Ich glaube, er hätte Jona auch leichter nach Ninive bekommen. Aber das mit dem Wal, das war schon, oder mit dem Fisch, das war schon beeindruckend. Ne? So, und, ne? Also ich glaube, Gott wollte mal zeigen, nix da, abhauen ist nicht. Und es war eben von langer Hand geplant. Dieser Fisch war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Der Fisch war so beschaffen, dass er den ganzen Menschen am Stück runterschlucken konnte und dass anscheinend irgendwie genug Platz darin war, um eine gewisse Zeit darin zu überlegen. Und dann wurde Jona genau an den richtigen Strandabschnitt ausgespuckt, sodass er zu Fuß bequem Nineveh erreichen konnte. Das nenne ich mal perfekte Planung. Und die Jona-Geschichte ist damit auch ein Beleg dafür, dass auch Jesus nicht blauäugig in seinen Tod hineingestolpert ist. Schon in Matthäus 12 lesen wir lange vor der Passionsgeschichte, da antworteten ihm einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern und sprachen, Meister, wir wollen ein Zeichen von dir sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht fordert ein Zeichen, und es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, außer dem Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und Nächte im Herzen der Erde sein. Die Leute von Ninive werden auftreten beim Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr als Jona. So wie Jona aus dem Fisch erstanden ist, wird auch der Menschensohn auferstehen. Das war von Anfang an geplant. Und Gott hat keinen Zentimeter Luft daran kommen lassen, dass das irgendwie anders laufen konnte. Und damit gilt dieses planvolle Handeln auch meinem Leben. Ich empfehle euch ganz dringend, heute oder morgen, nee, am besten heute und morgen, mal 1. Korinther 15 zu lesen. Das ist die absolute Pflicht an Ostern. Sind ein paar Verse mehr, genauer gesagt 58, darum ist es zu viel, das hier vorzulesen. Aber es lohnt sich. In meinen Augen eines der tollsten Kapitel in der Bibel. Und da kriegen wir von Paulus mal ganz deutlich aufs Brot geschmiert, warum die Auferstehung so elementar wichtig ist für uns heute. Da ich befürchte, dass es nicht jeder tun wird, das zweimal lesen, gebe ich euch eine Kurzzusammenfassung. Nur weil Jesus auferstanden ist, werden alle Toten auferstehen. Nur weil Jesus auferstanden ist, gibt es überhaupt eine Hoffnung auf ewiges Leben für uns. Nur weil Jesus auferstanden ist, gibt es überhaupt Sinn, Jesus nachzufolgen. Sonst wäre alles einfach nur Blödsinn, wäre alles sinnlos. Um es mit Paulus zu sagen, lasst uns fressen und saufen, denn morgen sind wir tot. Ja, wenn dem nicht so ist. Nur weil Jesus auferstanden ist, ergibt das, was wir hier in der Gemeinde machen, von Kinder- und Jugendarbeit über Gottesdienst, all das ergibt nur Sinn, nur weil er auferstanden ist. Nur weil Jesus auferstanden ist, dürfen wir wissen, dass unser Richter, der am Ende unseres Lebens über uns urteilen wird, auch der ist, der für uns den Tod besiegt hat. Nur weil Jesus auferstanden ist, können wir sicher sein, dass der Tod wirklich besiegt ist und jede Macht verloren hat. Nur weil Jesus auferstanden ist, werden auch wir auferstehen. Leiblich, körperlich, so richtig, mit allem drum und dran. Nur weil Jesus auferstanden ist, können wir wissen, dass das Beste zum Schluss kommt. Und weil wir gerade bei Tieren sind, ja, Osterwal und so, ich erzähle noch eine Geschichte von der Osterbiene. Ein kleiner Junge rennt über eine Blumenwiese und springt so vor sich her und tritt auf einen Löwenzahn. Dummerweise hat dieser Löwenzahn gerade auch eine Biene beheimatet. Und Kinderfuß, Barfuß und Biene drunter, ihr großes Geschrei und Geheule. Der Junge rennt zu seiner Mama, die nimmt ihn auf den Schoß, zieht den Stachel raus, tröstet ihn und sagt dann einen Satz, der den Jungen voll umhaut. Du bist mein Held. Und der Junge ist so verdutzt, dass er aufhört zu heulen. Ja, so, warum bin ich denn ein Held? Du hast alle anderen Kinder dieser Welt gerettet. Warum das? Naja, diese Biene wird keinen anderen Jungen mehr stechen, außer dich. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? 1. Korinther 15, 55. Weil der Tod Jesus gestochen hat, kann er uns nicht mehr stechen. Das ist die Osterbiene. Darum ist es so wichtig, dass Jesus wirklich gestorben und wirklich auferstanden hat, weil dann kann der Tod uns nichts mehr anhaben. Dieses Fest, was wir heute hier feiern, ist hochaktuell für uns, für unseren Glauben, für unser Leben und für unser Sterben. Nur weil Gott verlässlich ist, weil er zu jeder Zeit die Kontrolle hat und hatte, können wir den Tod Jesu für uns annehmen und aus seiner Auferstehung leben. Und wir merken das vor allem dann, wenn uns der Tod nahe kommt. Ich habe in einer meiner ersten Predigten hier von Christa erzählt. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere, eines meiner großen Vorbilder, eine Dame Ende 80, die in ihrem Leben viel Schweres durch hatte und trotzdem so einen fröhlichen Glauben hatte. Christa ist letzte Woche heimgegangen, habe ich gehört. Und als ich das gehört habe, da tobten ganz verschiedene Empfindungen in mir. Und ich habe das bewusst gesagt, diese Formulierung. Sie ist heimgegangen. Heimgegangen zu ihrem himmlischen Vater, auf den sie sich so gefreut hat. Und auf der einen Seite war ich tief traurig, weil ich sie vermissen werde. Aber ich habe auch Erleichterung empfunden, dass ihr Leid hier jetzt vorbei ist. Aber über allem war eine ganz tiefe Freude, weil ich weiß, dass im Himmel jetzt noch viel mehr gelacht wird, weil Christa jetzt da ist. Sie ist jetzt da, wo sie hingehört. Sie ist zu Hause. Ey, ist es nicht großartig? Bei aller Trauer, sie ist daheim. Und ich werde sie wiedersehen. Ich werde auch nach Hause kommen, weil Jesus vorausgegangen ist, weil Gott die Kontrolle hat, weil er verlässlich ist, weil es Ostern gibt. Du wirst sterben. Da wirst du nicht drum herum kommen. Aber du kannst hier und jetzt wegen Ostern entscheiden, wie das gehen wird, ob du auch heimgehst. Ostern gilt für dich. Er ist für dich auferstanden. Was hat es jetzt mit diesem Osterwal auf sich? Eigentlich, wenn man sich schon ein Tier aussucht, das die Auferstehungshoffnung, die wir an Ostern feiern, richtig gut ausdrückt, dann sollten wir einen Wal nehmen. Oder einen Fisch, aber ich finde Wale schöner. Und uns da so daran erinnern, dass das alles von langer Hand geplant war. Ich finde den Osterwal deutlich passender als den Osterhasen. Gut, es stimmt, der Wal legt keine Eier. Aber ich habe auch noch keinen Hasen gesehen, der das tut. Ich habe trotzdem sehr wenig Hoffnung, dass sich der Osterwal mittelfristig überall durchsetzen wird. Ist auch gar nicht schlimm. Solange ihr jetzt immer, wenn ihr von einem Wal was hört, euch denkt, ja, stimmt, mein Herr ist auferstanden, wahrhaftig auferstanden, für mich. Und in diesem Sinne, bitte, noch einmal alle zusammen. Der Herr ist auferstanden. Amen.